Deutschlandfunk. Das Feature.
Ich hatte eigentlich mit dem Gesang abgeschlossen.
Königsblau-weiße Blütensäure, der Erde flüchtige Sommerträume. Längst sind sie Staub.
Da die Stimme auch nicht mehr da war und die Kraft sowieso nicht. Der Tod ist schon immer ein Begleiter, ja.
Wir müssen böse sein, weil wir wissen, dass wir sterben müssen.
Wobei ich eher wieder einen Gläubigen, einen Gottesdialog begonnen habe, den ich nie vorher mehr aktiv ausgeübt habe. Ob man das Gebet nennt oder einfach nur Sprache, Zwiesprache. Der Tod war jetzt nicht mein Dialogpartner.
Wir wären böser, wenn wir von Anfang an wüssten, wann. Elias Canetti.
Es gab öfter mal diese Momente, dass ich abends eingeschlafen bin und gedacht habe, ich mache jetzt die Augen zu und morgen wache ich vielleicht nicht mehr auf. Aber ich konnte gut einschlafen dabei.
Wundervoll war's, wie der Tod mich zart angerührt. Und davor habe ich Angst gehabt. Seht einen Sinn in allem. Jede Minute ist wertvoll, weil der Zufall euch günstig ist, rechtzeitig euch sterben lässt.
Manchmal hatte ich Witze darüber gemacht. Ich war dann an all diesen Geräten angeschlossen und habe ein kleines Mini-Filmchen gemacht und hab dann aus Fidelio den Florestan, wenn er im Gefängnis ist, Gott, welch dunkel hier. Und alle Geräte haben angefangen zu piepsen und das Personal stürzte rein, also die Pfleger. Was haben Sie jetzt? Sie dürfen überhaupt keinen Druck ausüben, Sie haben doch keine Thrombozyten und so. Da war dann Hochalarm.
Die Sache Kränzle von der Unsterblichkeit in der Musik. Feature von Elke Pressler.
Ob ich was gespürt habe, ich kann es nicht sagen.
Johannes Martin Kränzle, Opernsänger, Bariton.
Es war genau in der Weihnachtswoche oder so, da waren die letzten Aufführungen.
Ja, Ende 2014, Wagners Meistersänger. Ich war das erste Mal an der Metropolitan Opera in New York. Es war wahnsinnig aufregend. Ich bekam den Publikumspreis für meinen Beckmesser dort als bester Debütant an der Met mit 52 Jahren. Aber wenn man den dritten Abend dort singt, in diesem Riesenhaus, also dann ist der Stresslevel schon deutlich flacher. Dann ist man schon wieder in einem ganz anderen Modus.
Sonst denkt ihr mir dran, jetzt fahr fort, bin ganz verwirrt.
Ich hatte ein paar Irritationen auch auf der Bühne, sekundenweise aber nur. Das waren dann so ganz kurze Ohnmachtsanfälle, würde ich mal sagen, die aber nur vielleicht eine Sekunde dauern, dass man singt, ferngesteuert, man kann es nicht mehr regulieren und dann ist man wieder dabei. Also es waren so minimale Aussetzer. Oder dass ich mal aufgewacht bin, mich einsingen wollte oder überhaupt nur die Stimme testen und nicht mal fähig war, zwei Töne voneinander zu unterscheiden. War dann völlig aufgeregt, ob ich abends die Vorstellung absagen muss. Singe in einer halben Stunde später wieder alles ganz normal. Also solche Dinge gab es so im Vorfeld und ich konnte da überhaupt nicht, wusste überhaupt nicht. Kurz nach meinem New York-Aufenthalt hatte ich dann hier eine Probenphase in Frankfurt, endlich wieder in Frankfurt. Ich war sehr viel vorher unterwegs.
Durch die Auszeichnung zum Sänger des Jahres 2011 war ja der Hype gewaltig. Es hatte nur 5 Vorstellungen dieser Weltpremiere von Dionysos von Wolfgang Riem bei den Salzburger Festspielen 2010 gegeben. Aber diese Rolle N, also Nietzsche, diese Rolle hat ja meine Karriere durch die Decke schießen lassen. Obwohl ich schon so lange dabei bin, fast 30 Jahre im Ensemble der Oper Frankfurt.
Da hatte ich dann meinen ersten Amphortas zu machen in Parsifal. Und da geht's ja um Krankheit, um die offene Wunde. Da hatte ich dann eine dicke Grippe nochmal bekommen und schwer gehustet. Und da wurde es dann eklatant. Ich schaffe das irgendwie nicht. Also ich habe diese Aussetzer oder diese Ohnmacht oder nicht mehr beeinflussbaren Sekunden werden länger. Die kommen öfter. Das geht doch nicht so.
Das geht doch nicht so.
Und dann habe ich die Wiederaufnahme, also für mich mein Rollendebüt, noch gesungen, den Amphortas. Am nächsten Tag in der Früh wusste ich, irgendwas ist in dem Körper ganz anders als sonst und ich werde auf absehbare Zeit jetzt nicht mehr auf der Bühne auftreten. Es war wie ein schwarzes Loch.
Ein schwarzes Loch.
Ich war dann auch nach dieser Vorstellung völlig kaputt, auch stimmlich. Ich habe dann irgendwie so gesprochen am nächsten Morgen.
Und eine intensive Suche begann.
Zuerst zu Hals, Nasen, Ohren, erst Monokarditis, ganz selten. Ein paar Koryphäen dabei in Wien und in München. Fehldiagnose, Spezialisten der anderen Fächer, Endokrinologen, sogar Orthopäden. Und relativ schnell, wirklich nach 1,5 Monaten vieler Diagnosen, ist diese Krankheit schon festgestellt worden.
Aggressiv fortschreitendes MDS.
Also myelodysplastisches Syndrom.
Das ist eine Vorform von AML, der akuten myeloischen Leukämie. Von jetzt auf gleich bin ich ein Hochrisikopatient. Aus heiterem Himmel. So schnell kann's gehen.
Dann waren das erst Blutwerte, die ganz, ganz schlimm waren. Aber ich habe es ja nicht gespürt. Ich habe nur gemerkt, ich kann zwar nicht arbeiten, aber ich kann das Leben gestalten. Bis es dann so schlimm wurde, dass ich tatsächlich hier in meiner Wohnung ohnmächtig umgefallen bin. 2-mal und niemand da war.
Ein Bein war total geschwollen.
Und ich gerade noch den Krankenwagen rufen konnte.
Es war in der Klinik nicht sicher, ob man mich würde retten können. Akute Blutvergiftung.
Und dann war klar, man muss das alles machen, man muss mich transplantieren lassen. Dann kommt man in diese Isolation.
Am Anfang, als ich das zum ersten Mal sang, als 30-Jähriger.
Anja Silja in einem Interview 2006.
Dann machte man solche Zirkustricks, dass sie nun dann plötzlich 300 Jahre älter aussah mit ganz plötzlich einer weißen Perücke und krampeligem Gesicht. So mal hinter irgendeiner Wand wurde das schnell noch gemacht und so. Also das war alles nicht glaubwürdig und das stimmte auch nicht mit dem Stück.
Da ist die Opernsängerin 66 Jahre alt und hat die Emilia Marti in der Oper Die Sache Makropoulos von Leos Janáček in 7 verschiedenen Inszenierungen gesungen.
Obwohl Leute, die mich damals gesehen haben und das heute noch erleben, sagen, das wäre schon damals ziemlich überzeugend gewesen.
Die Unsterbliche wird ihre Rolle, die Paraderolle der Anja Silja. Ihr langes, berühmtes Sängerinnenleben hindurch, mit allen Höhen und Tiefen. Mit erstaunlichen Parallelen.
Das ist eben das, was Marti ja auch sagt.
Alles ödet mich an.
Erfolg ist ja nichts Bleibendes. Die Müdigkeit und das Bewusstsein, dass wirklich nichts ewig ist und dass es auch nicht anstrebbar sein sollte, ewig zu sein. Und das ist etwas, was mich sehr mit ihr vereint. Und auch dieser Überdruss von ständigem Loben, von euphorischer Begeisterung von Menschen, die es gar nicht so meinen, sondern wirklich etwas in einem sehen oder etwas suchen in einem, was man eigentlich gar nicht hat oder auch gar nicht zeigen will. Das vereint mich doch sehr mit ihrer Art, das Leben zu sehen und eben auch diesem Zynismus, weil man wirkt wirklich müde von diesen ewigen falschen Komplimenten. Es gibt ja auch viele echte, aber die meisten sind eben doch auf dem sogenannten Ruhm aufgebaut.
Alles ödet mich an.
Rudolf II., 1576 bis 1612, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, will Ewigkeit. Sein Leibarzt am Prager Hof, Dr. Makropoulos, begibt sich ins alchemistische Labor und erfindet ein Lebenselixier. Doch Rudolf fürchtet Risiken und Nebenwirkungen. So bekommt Elena Makropoulos, 16-jährige Tochter des kreativen Arztes, die wundersame Flüssigkeit verabreicht. Sie fällt in Ohnmacht, scheint wie tot. Ihr Vater landet im Gefängnis. Es dauert Wochen, bis Elena erwacht. putzmunter und gesund. Sie flieht und nimmt die geheimnisvolle Formel mit und stellt dann als 30-Jährige Erstaunliches fest. Ihr Aussehen, ihr Körper, ihre Haut, nichts verändert sich mehr. Mit dem vermeintlich tödlichen Rezept besitzt sie einen Jungbrunnen. Der Alterungsprozess ist besiegt. Erst nach 300 Jahren wird der Körper nach der nächsten Dosis verlangen. Soweit die Science-Fiction-Vorlage des Schriftstellers Karel Čapek. Der Komponist Leoš Janáček sieht das Stück 1922 in Prag und ist angetan. Ein Jahr später macht er sich daran, diesen Stoff für eine Oper zu verwenden. Aus einer Komödie wird ein Krimi, wird ein visionäres Experiment.
Irgendwie war es für mich eine Art Märchen, ein modernes Märchen. Dieser Unsterblichkeitswahn wird schon sehr, sehr früh sozusagen erkannt. In unserer Zeit sind wir ja da viel mehr dran, diesen Wunsch nach diesem längeren Leben oder jugendlicheren Leben zu haben.
Elena Makropoulos wird als Operndiva berühmt. Doch immer wieder muss sie von der Bühne verschwinden, bevor ihre ewige Jugend auffällt.
Was für einen Aufruhr. Unverständnis, ja. Chaos würde es geben.
Nach einer Pause taucht sie unter anderem Namen anderswo wieder auf. Wobei sie immer die Initialen EM beibehält. Elena Makropoulos, alias Elian McGregor, alias Eugenia Montes, alias Ekaterina Myschkina, alias Elsa Müller, alias Emilia Marti.
Das ist wirklich für mich die ehrlichste Musik, die es überhaupt gibt im Opernsektor. Und es ist wirklich sehr komplizierte Musik, obwohl sie so einfach erscheint.
Was für ein Chaos würde es geben auf der Welt? Unsterblichkeit für alle. Das merkt man doch schon an diesem verzwickten Erbschaftsstreit in der Oper, der absurd lange über Jahrhunderte geht und den keiner mehr so richtig überblickt.
Angst erfasste den Kaiser. 300 Jahre Leben, 300 Jahre jung und gesund. Und er befahl dem Vater, probier das erst an deiner Tochter. Ob ich es wollte, fragte man nicht.
Warum er eine Sängerin gewählt hat, ich glaube, weil sie eben in so viele Rollen schlüpfen kann und so vielseitig, vielschichtig angesehen werden kann und vielleicht auch etwas, was man Künstlern gerne nachsagt, egozentrischer ist, egoistisch, eben nicht so menschlich, wie man das so gerne hätte. Also das hat er, glaube ich, darin gesehen. Also in diesen Theaterfiguren ist keine Echtheit und das hat er angeprangert.
Ich habe die Rolle auch gar nicht so philosophisch gesehen.
»2012, lange vor meiner Krankheit, habe ich den Jaroslav Prus in Frankfurt gesungen. Er ist ja Emilia Martis Prozessgegner in der Rahmenhandlung, dem komplizierten Erbschaftsstreit zwischen den Familien Prus und McGregor. Er besitzt dieses Testament, um das es geht, einschließlich einer geheimnisvollen griechischen Handschrift.
Dieser Mann, der ist ja der Einzige, der ihr so ein bisschen Paroli bieten kann.
Es ist das uralte Rezept des Arztes, diese Sache. die Emilia unbedingt braucht, um weiterzuleben, um jung und gesund und begehrenswert zu bleiben. Dieser Jaroslav Prus hat es, ohne es zu ahnen.
Und der auch durchaus seine sexuelle Energie da nochmal einsetzt, bis er merkt, dass sogar der Sohn auf derselben Schiene ist und auch sie begehrt. Und dann bringt sich der Sohn ja um, weil er es nicht ertragen kann, dass der Vater sozusagen auch schon was mit ihr hatte. Aber trotzdem ist er dann kalt. Eigentlich ist er ein sehr machtbesessener Geschäftsmann-Typ. So. Aber insofern hat es mich sozusagen nicht innerlich aufgewühlt. Aber es kann an unserer Inszenierung gelegen haben. Es kann aber auch ein bisschen am Stück liegen, dass es eher so ein Experimentstück ist, als jetzt eines, was die Figuren ganz menschlich werden lässt. Ja.
Nach meinem Zusammenbruch zu Hause kam ich sofort auf die Quarantänestation.
Ist es leider gar nicht so ruhig, wie man sich das jetzt vorstellt. Man ist ja mit Schläuchen vom Hals, von den Armen, man ist mit allem an diesen Geräten. Und kaum macht man eine falsche Bewegung, piepst schon wieder da das eine Gerät. Es ist ständig eine Krankenschwester oder irgendjemand da und dann wird der Raum allein dreimal völlig wieder geputzt und desinfiziert pro Tag. Immer mit völlig vermummten Gestalten, die müssen sich völlig umziehen.
Hier in der Isolation habe ich zuerst Chemotherapie bekommen. Ziemlich hart war das. Meine Blutzellen, meine Stammzellen, das heißt der Kern meines physischen Seins, wurde völlig zerstört.
Ja, bei diesen Chemotherapien werden ja nicht mal nur die Zellen, um die es geht, ausgelöscht, sondern auch ganz viele andere. Also es wird noch viel mehr da zerstört. Und bei mir war das ein bisschen schade, weil es in 20 Jahren vielleicht eine andere Therapie dafür gäbe. Ich habe keinen Blutkrebs gehabt, sondern etwas Verwandtes, aber wurde eben mit den Chemotherapien eines Blutkrebses, weil es gar keine andere Mittel für meine Spezialkrankheit gibt, behandelt. Also eigentlich mit stärkeren Waffen beschossen, als ich vielleicht in 20 Jahren der neuen Forschung dann beschossen werden müsste. Aber ich war froh, dass es überhaupt natürlich eine Möglichkeit gibt, weil es ja schon sonst tödlich wäre.
Eine Woche lag ich, oder länger, wie tot.
In dieser Aplasie nennt man das dann, wenn man praktisch die Chemotherapie bekommen hat und nicht mehr lebensfähig wäre.
Bei diesem auf Null gestellt werden hat sich bei mir eher eingestellt eine Ruhe als eine Todesangst.
In dieser Aplasie ist man zwischen Tod und Leben.
Dass ich auch sagen könnte, das war's. Jetzt ist es zu Ende.
Ich habe da eher festgestellt, dass ich resümiere, was ich bis dahin erlebt habe, dass ich eigentlich glücklich darüber bin und dankbar bin, auch für das, was ich bis dahin erleben konnte.
Auftritte in Mailand und Paris, in Madrid, Zürich und Genf, bei den Salzburger und Bregenzer Festspielen, beim Kleinborn- und Luzernfestival, in Berlin, in München, in Hamburg, Köln, Stuttgart, in San Francisco und New York, Kairo, Spoleto, Sofia, Tel Aviv, Tiflis und Tokio. Dann das Unterrichten und Kammermusik machen als Geiger mit Mitgliedern des Frankfurter Museumsorchesters. Und ich hatte so eine Freude an allem.
Was ich mir sonst vorgestellt hätte, dass ich immer näher zittere und denke, das kann ja jetzt noch nicht aus sein. Ich bin Vater, ich habe Kinder und ich müsste bis zum Letzten kämpfen. Das war nicht so. 4-5 Tage Chemotherapie und schon am ersten Tag werden einem dann wieder die neuen Stammzellen eingeimpft. Und dann muss man aber warten. Dann hat man ungefähr 2 Wochen, wo nichts ist. Wo man warten muss, ob die Neuen sich wieder an die Plätze ansiedeln, wo die Alten waren.
Ohnmächtig lag ich, erholte mich langsam. Konnte man mir es denn ansehen, ob sich das Mittel, die Sache, bewährt?
Vielleicht kann man es nicht ganz fassen. Überhaupt, was mit einem passiert.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Bruder oder eine Schwester für die Stammzellenspende eignet, liegt bei 25%. Bei Eltern und anderen Verwandten ist der Prozentsatz deutlich geringer. Sogenannte HLA-Merkmale müssen möglichst vollständig übereinstimmen. Diese humanen Leukozyten-Antigene sind bestimmte Eiweiße auf den Oberflächen der weißen Blutzellen. Bislang sind etwa 7000 solcher Merkmale bekannt, was es manchmal schwierig macht, einen geeigneten Spender zu finden.
Ich habe mein Lebenselixier, die Stammzellen, von meinem Bruder bekommen. Der ist 6 Jahre jünger. Das ist schon ein Glück, ja? Ich trage damit eigentlich ein Verjüngungsprogramm in mir. Emilia Marti lässt grüßen.
Sogar noch viel, viel extremer. Mein Blut hat jetzt das Alter von 2 Jahren. Das Blut fängt wieder bei ganz Null an. Das heißt, ich kriege im Moment die Kinderimpfung, Masern, Tetanus, habe keinerlei Allergien, die ich früher hatte.
Heuschnupfen, extreme Allergie auf Tierhaare. Es ist wie ein Neustart.
Experimente, sich dem Alter, Krankheit, dem Tod zu widersetzen, laufen aktuell in zahlreichen Laboren. Am Institut für Neurowissenschaften an der Stanford University in Kalifornien zum Beispiel, reihenweise werden Mäuse zusammengenäht. Heterochrone Parabiose nennt man dieses Verfahren. Dabei werden die Blutgefäße von 2 Tieren, eines sehr alt, das andere sehr jung, zu einem gemeinsamen Kreislauf verbunden. Und siehe da, das junge Mausblut erzeugt im altersschwachen Tier ganz wundersame Effekte. Das Herz, die Muskeln, stark wie in der Jugend. Die inneren Organe, voll leistungsfähig. Ganz erstaunlich die Wirkung auf das Gehirn. Kognitive Tests absolvieren die Greise plötzlich ohne Probleme. Es scheint, als sei durch den alten Körper eine Welle magischer Verjüngung gerollt.
Das habe ich ausgetestet. Ich hatte nämlich eine ganz große Pferdehaarallergie. Und jetzt so vor einem halben Jahr bin ich mal an so einem Pferdegut vorbeigegangen. Man traut ja der Sache nicht so vielleicht. Und bin aber trotzdem in den Pferdestall und so, und es ist überhaupt nichts passiert. Da ist wirklich ein Mini-Vorteil entstanden. Aber dieses Blut hat eben erst die Abwehrkräfte eines 2-Jährigen. Also das muss man dann auch wieder auf der anderen Seite sehen, dass ich dadurch noch viel infektanfälliger und so bin und deswegen auch diese ganzen Kinderkrankheitsimpfungen bekomme.
An der University of California, Los Angeles, versucht ein anderer Forscher, die Lebensuhr neu zu justieren. Horvath's Clock misst in den menschlichen Zellen den Mechanismus der Vergänglichkeit. Schaltet sich der Körper selbst nach und nach ab? Horvath's Uhr könnte einen direkten Blick in die Maschinerie des Niedergangs erlauben. Den letzten Beweis hat Steve Horvath noch nicht, aber es ist wahrscheinlich, dass er das Räderwerk der Alterung entdeckt hat, oder zumindest einen sehr wesentlichen Teil. Schon 2013 hatte er das Alter menschlicher Embryozellen geprüft. Es war null, wie zu erwarten. Heute wissen Forscher, wie sie auch alte menschliche Körperzellen in einen embryoähnlichen Zustand versetzen können. Reprogrammierung nennt man diesen Vorgang. Mit ihm werden im Erbgut Gene erweckt, die sonst nur im Embryo arbeiten. Reprogrammierte Zellen haben, wie die der Embryonen, die Fähigkeit, alle Zelltypen zu erzeugen. Egal wie alt der Spender der Zellen ist. Sobald sie durch die Reprogrammierung den embryonalen Zustand erreicht haben, steht ihre Lebensuhr auf Null. Im Labor. Noch.
Ob ich die Sache, die neuen, fremden, jungen Zellen spüre?
Nein, man spürt das nicht. Man sieht nur die Zahlen auf dem Bogen, den man dann kriegt. Und dann sieht man da, aus 0,0 ist 0,9 geworden. Dann ist es eher ein Prozess, der sozusagen im Kopf stattfindet. Das ist auch Wahnsinn, das fängt an. Aber man spürt im Körper nichts.
Trugbild, Einbildung, Mischwesen?
Ich bin jetzt eine Chimäre mit 2 DNAs.
Ein Mischwesen mit 2 unterschiedlichen Lebensaltern. Mit 2 verschiedenen Erbinformationsketten. Wer bin ich?
Habe ich mich verändert, aber ich würde nicht sagen in meinen Wesenszügen. Der gesamte Blutkreislauf hat eine andere DNA als mein restlicher Körper. Aber die sind anscheinend so voneinander getrennt, Blut und Körper, dass sie sich dann doch nie vermischen, die beiden DNAs. Das wusste ich auch nicht.
Auch Google hat ein Biotechnologieunternehmen namens Calico gegründet, mit dem Ziel, den menschlichen Alterungsprozess und damit letztendlich den Tod abzuschaffen. Dort arbeiten angesehene Biowissenschaftler aus aller Welt.
Wenn mein Bruder eine andere Blutgruppe gehabt hätte, hätte ich jetzt die Blutgruppe gewechselt. Wir hatten zufällig die gleiche. Für den Spender ist entscheidend, dass er die gleiche Eiweißkonstellation hat im Blut. Deswegen gibt es ja auch so eine Datenbank, eine übereuropäische, glaube ich. Und die Chance, wenn jetzt mein Bruder nicht gepasst hätte, einen ziemlich ähnlichen zu finden mit dieser Eiweißkonstellation, wäre sehr hoch. Der wäre dann wahrscheinlich sogar im Umkreis von 100 Kilometern meines Geburtsorts zu finden. Das ist sehr eigenartig. Also manche Dinge wissen die noch gar nicht, warum eigentlich. Und was der für eine Blutgruppe hat, wäre eigentlich dann wieder egal. Ist alles sehr seltsam.
Der Kontrabandiste weiß wohl, Respekt mir zu schaffen, allen zu trotzen, ich weiß es, Furcht nur, die hab ich vor keinem. Drum nur lustig.
Die Leute denken ja, ich hätte am Anfang meiner beruflichen Laufbahn wenig Vertrauen gehabt in meinen Körper, in meine Stimme, weil ich so einiges ausprobiert habe. Ich habe Geige gelernt, bin auch solistisch aufgetreten, ich habe komponiert, habe sogar zwei Opern geschrieben. Wollte dann inszenieren.
Da hatte ich ja Regie studiert in Hamburg und da hatten wir bei einem Sänger der Staatsoper Gemeinschaftsgesangsunterricht, die 8 Regisseure. Ich habe nur gemerkt, ich habe ein bisschen ein lauteres Organ als die anderen und ich singe gerne und war dann auch immer in der Freizeit, weil ich keine Freunde in Hamburg hatte, in der Oper und habe den Franz Grundheber da immer singen hören. Wunderbar. Ein bisschen so die Sachen zu Hause angeguckt, die der da so singt. Und dann wollte ich auch mal, habe ich eben gefragt, ja, würde es sich bei mir lohnen, dass ich auch ein bisschen alleine mache? Und da hat er, nö, lass mal. Und damit war natürlich dieser erste Ding so völlig begraben. Dann wollte ich ja nur Schulmusik machen. Und da wiederum war ein anderer Gesangslehrer, der dann später mein Gesangslehrer wurde, Martin Gründler. Und der war umgekehrt, hat aus der Schulmusikprüfung gehört, Mensch, so wie du da singst, du wirst Sänger. Ich sag's dir, du musst zu den Gesangsleuten gehen. Man sollte sozusagen nie die Türen für einen Jungen ganz verschließen. Als Lehrer hat man da auch eine Verantwortung, weil es kann alles noch passieren.
Mittlerweile sind über 100 Rollen daraus geworden.
120. Das ist Lust der Verwandlung, ein anderer zu sein.
Ich unterrichte auch leidenschaftlich gern als Gastprofessor an Hochschulen, auch in Südamerika. Ich habe wirklich so eine Freude daran. Vorher und nachher. Nach dieser Sache.
Wenn ich so dann gefragt werde, wie geht's? Ja, alles normal, ist mein guter Satz. Da ist mein Lehrer verantwortlich dafür, dass der immer gesagt hat, ich muss sie nachts um 3 wecken können und der erste Ton muss auch schon wieder so sitzen. Dass es immer dieser Obertonansatz, dass der sofort da ist. Das war die tägliche Übung bei dem. Das ist inzwischen verinnerlicht. Ja. Vielleicht hat mir so eine größere Pause, habe ich dann im Witz gesagt, auch manchmal ganz gut getan. Es kommt auf die Bündelung der Energien an. Und da gehört Erfahrung dazu und die habe ich ja wieder. Also insofern kommt es eher darauf an, wie man mit den Energien umgeht, ob man sie vergeudet, indem man den Ton viel zu breit raussingt oder ob man die Energie zu sich holt. So beschreibe ich das auch immer den Schülern gegenüber. Also da gibt es ja auch die italienische Schule Inalare la voce, sie einsaugen, die Stimme.
Das ist so ähnlich wie Seufzen.
Dieses Bild bewirkt, dass man dadurch die Energie zu sich holt und eigentlich noch viel mehr Projektion kriegt, als wenn man denkt, ich muss immer bis zur letzten Reihe oder so kommen. Ich war jetzt früher zumindest nie so ein technisch brillanter Sänger. Und dass sich das technische Vermögen in den letzten 20 Jahren eher verbessert als verschlechtert hat, was ja gar nicht so selbstverständlich ist eigentlich mit der Alterung. Und ich merke auch jetzt, wo ich von der Woche wiederkomme, wo ich den Studenten sehr viel vorgesungen habe oder erklärt habe. Ich habe jetzt gerade unterrichtet in Köln an der Musikhochschule, da bin ich Gastprofessor, dass ich mehr machen kann, als ich vielleicht mit 40 konnte. Also, und das ist ja ein tolles Gefühl, dass man eigentlich denkt, oh, ich kann plötzlich den Ton Piano singen.
Ich kann plötzlich diesen Ton Piano singen.
So einen ganz blöden Ton da in irgendeiner Arie, den ich vorher nie so hinbekommen hätte.
Oder ist es die Sache?
Das Geschenk, die ersten Zellen. Das neue Blut, neue Blut, Blut. Naja, es bleiben immer noch Baustellen. Alles geht nie. Da gibt es ja eine tolle Anekdote von dem Tervenka. Das war so ein Sänger von der Wiener Staatsoper, glaube ich. Und als er jung war, hat er in Linz vorgesungen, Bass, und hatte dann aber den tiefen Ton von Osmin, hatte er gar nicht. Und dann haben die gesagt, ja, wollen Sie nicht jetzt das tiefe D vorsingen? Dann sagt er, ja, wenn ich das tiefe D hätte, würde ich nicht in Linz vorsingen. Also.
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Was seltsam war, dass ich den Humor nie verloren habe. Also, dass ich sehr leicht und heiter auch sogar in dieser Isolationsstation war. Das Personal wollte mich wahnsinnig gerne behandeln, weil es bei mir anscheinend wesentlich lustiger war als bei den meisten anderen. Indem ich den alten Trott nicht bereue, mache ich es wirklich weiter so, ja. Vielleicht ist das die schönste Therapie.
Ich bin für meine Ärzte ein Phänomen, weil ich momentan der Einzige mit dieser Transplantation bin, der wieder so extrem körperlich arbeiten kann. Ein Wunder. Als ich im Herbst 2016 nach London gereist bin, zu meinem Comeback, da dachten meine Mutter und meine Freundin, er ist verrückt.
Und dann war ich ja wie so ein Spieler, ganz, ganz cool. Mir ging es ganz schlecht im Juni. Und Anfang August hatte ich schon wieder Proben. Da wäre die Pause zu Ende gewesen und ich hätte Proben am Covent Garden zum ersten Mal überhaupt. Und dann mit Così fan tutte, 10. August. Und ich habe einfach nicht abgesagt und so und habe immer gedacht, ich gehe da vielleicht hin und dann werde ich nach 2-3 Tagen sehen, ob ich da irgendwie überhaupt 6 Stunden proben kann, ob das völlige Illusion ist. Und habe nur ein einziges Mal hier dieses schöne Terzett aus Così fan tutte, Suave sial vento, am Klavier einmal durchgespielt und gemerkt, die Stimme macht das und alles andere nie mehr geübt und bin dann dahin gefahren. Und es hat von vornherein geklappt, rein stimmlich.
Sie verzeihen, dass ich wegging. Ich hab Kopfweh. Es ist schauderhaft. So geht's mir seit 2 Jahrhunderten.
Sie leidet nicht unter dem Älterwerden oder so. Sie leidet gar nicht, sondern sie ist lebensüberdrüssig. Sie ist sarkastisch, sie ist müde von dieser ewigen Bewunderung und eben auch der Flucht vor sich selbst, weil sie so lange lebt, das ist ihr ja schon klar, trotzdem sie dieses Elixier hat, dass das ja nicht normal ist, dass sie eben eigentlich immer auf irgendwie der Flucht ist, der Identitätswechsel ständig. Sie ist Sängerin, sie ist Schauspielerin, sie ist Tänzerin gewesen und wurde eben immer bewundert.
Anja Silja.
Aber man wird nicht um seines Selbstwillens geliebt.
Also ist eine ganz tolle Sängerin.
Emilia Marti ist ein Geschöpf der kreativen Wissenschaft. Eine Idee des Schriftstellers Karel Čapek, der auch das Wort Roboter erfand. Eine künstlerische Kopfgeburt. Ein Gedankenspiel. Ein Experiment.
Ich Experiment. Für die Wissenschaft sicher. Ich bin auch mit meiner Spezialerkrankung im Moment einer von dreien in Deutschland, die jetzt genau das hatten, was ich habe. Also dieses MDS, also myelodysplastisches Syndrom, ist ein Riesenüberbegriff. In den Überbegriff fallen ganz viele mit der Erkrankung, aber mit genau meinem Teil Erkrankungsspektrum. Also die Bildung der weißen Blutkörperchen, die war gestört. Die gab es nicht mehr. die wurden sozusagen ausgebildet ohne Wirkung.
Das lernt man ja sogar schon in der Grundschule, dass das die Polizei ist. Die weißen Blutkörperchen. Es gab welche, aber ohne Kraft.
Zusammen noch mit einer Knochenaufweichung, die dann dadurch auch stattgefunden hat. Also genau mit diesem Ding gibt es ungefähr 3 gerade. Und insofern ist es ein Feld der Forschung auch wahrscheinlich. Andererseits ist es auch oft gar nicht so relevant, da zu forschen, weil eben es so wenige betrifft. Man muss ja auch sagen, vor ungefähr 20 Jahren wurde zum ersten Mal so eine Stammzelltransplantation erst gemacht. Also in den 90er Jahren. Wäre ich 20 Jahre früher geboren und hätte die Krankheit dann bekommen, dann hätte man vielleicht noch gar nichts, überhaupt gar nichts machen können.
Die Entwicklung auf dem Markt der Ewigkeiten gibt Anlass zur Vermutung, dass es ernst wird. Endlich den Tod überwinden. Einige Zeit richteten sich die Hoffnungen auf die Telomere, die Enden der Chromosomen, die die Zellerneuerung regulieren, mit fortschreitendem Alter aber abgeschnitten werden. Lassen sie sich wieder anstückeln? Ihren Entdeckern wurde 2009 der Nobelpreis verliehen, aber eine Verbindung zwischen der Länge der Enden und dem Alterungsprozess steht mittlerweile in Frage. Macht nichts. Dann eben eine Stammzellenkur. Pluripotenten Stammzellen wird zugetraut, altersbedingte Schädigungen zu beheben. In jungem Blut sind sie reichlich vorhanden.
Wilhelm Schmid, Philosoph.
Wie ihr nun dasteht und alle mir so wesenlos, wie Schatten. Tot sein, am Leben sein, kein Unterschied, wenn freudlos dumpf der Atem schleicht.
Seit ich wieder singen kann, also über ein Jahr nach der Transplantation, seitdem habe ich Gott sei Dank keinerlei stimmliche oder in dem Beruf jetzt irgendwelche Irritationen mehr gehabt, sondern war da ganz, ganz stabil. Und ich bin zwar schon weit jetzt in der Schlusstherapie, aber auch die Therapie ist eben nicht beendet, weil diese beiden verschiedenen DNAs sich eben reiben. Die beiden DNAs kämpfen jetzt gegeneinander im Körper. Deswegen ist sozusagen das neue Blut nicht nur mein Freund, es ist auch im Moment noch mein Feind.
Die wissen eigentlich viel zu wenig.
Manche Dinge wissen wir noch gar nicht. Warum eigentlich?
Tot sein, am Leben sein, kein Unterschied, wenn freudlos dumpf der Atem schleicht. Aber davon wisst ihr nichts. Ihr lebt mit leichtem Herzen. Seht einen Sinn in allem. Nähe und Wärme. Freut euch.
Man denkt, ich habe das jetzt überstanden mit der Transplantation. Aber nein. Das Jahr danach ist das viel Schlimmere. Weil das neue Blut sozusagen ein bisschen andere Verträglichkeit hat mit dem Restkörper und ständig Entzündungen verursacht.
Jede Minute ist wertvoll. Toren, ihr seid so glücklich.
Es ging bei mir gleich mit einer Leberentzündung los. Dann war es die Mundschleimhaut, die sich bis heute noch nicht erholt hat, innen offene Stellen. Bei vielen ist es dann auch die Haut, die plötzlich eben reagiert.
Die Haut, die plötzlich reagiert.
Ganz schlimm sind, wenn es den Darm oder die Lunge betrifft. Dann ist es meistens auch nicht mehr reparabel. Und bei mir war mal der Verdacht auf Darm. Da hatte ich 17 Kilo abgenommen. Ein halbes Jahr nach der Transplantation. Und man hat nichts feststellen können, woran es liegt.
Die wissen eigentlich viel zu wenig.
Manche Dinge wissen die noch gar nicht. Warum eigentlich?
Ich konnte nicht mehr von so einem Stuhl alleine aufstehen. Konnte die Treppe hier nicht hochgehen. Die haben natürlich sofort darauf getippt, auf diese GVHD, das ist die Graft versus Host Disease. Das heißt Spender gegen Empfänger. Und dann haben sie mich erstmal falsch behandelt.
Ich dachte, jetzt werde ich zum Pflegefall für den Rest meines Lebens. Ich muss irgendwo nur noch liegen.
Und irgendwann bei der dritten Darmspiegelung allerdings hat man festgestellt, es ist doch nur ein Bakterium, ein anderes, was jeder andere in 3 Tagen wieder bekämpft hat, aber mein Körper eben nicht. Ich hab's überlebt, muss man sagen.
Ich hab's überlebt.
Wo ich vorher schon wieder trainiert habe, war ich eigentlich 7 Monate nach der Transplantation auf dem wirklichen Tiefpunkt. Deswegen ist das mit diesem jungen Blut nur ein halb guter Tausch, weil er eben nicht ganz auf meinen Körper passt. Das wäre wie wenn Sie jetzt ein Dieselauto mit eben doch letztendlich mit Benzin mal getankt haben.
Die wissen eigentlich viel zu wenig.
Die Sache ist die, dass dieser ganze Prozess, den ich durchgemacht habe, letztendlich meinen Körper so viel weiter geschwächt hat, als ihn, sagen wir mal, durch das neue Blut jetzt aufzubauen, dass ich dadurch jetzt eher jünger und vielleicht noch länger leben könnte. Das könnte ich jetzt eher über meine Hoffnung wieder machen.
Ach, man soll nicht so lange leben. In mir stockt der ganze Lebensstrom und kann nicht weiter. Starrer als der Tod. Es ist gleich vergeblich. Singen oder schweigen. Und man erkennt, dass die Seele gestorben ist.
Ganz böse hat einer mal gesagt, rein biologisch sind sie 10 Jahre älter nach diesem ganzen Ding, was sie jetzt durchgemacht haben. An Schocks natürlich auch. Was würde jetzt wieder gegen mein sehr, sehr junges Blut sprechen?
Hier steht es geschrieben. Ego Hieronymus Makropoulos. Es ist die Formel meines Vaters. Das Elixier. Ich will es nicht mehr. Da, nehmt es euch.
Das ist ja ein hochchemischer Bereich, auch was ich jetzt noch an Mitteln schlucke. Ich bin noch lange nicht auf der natürlichen Seite wieder. Das ist kein Vitamin in Sicht. Also wenn ich jetzt irgendwas Gesundheitsförderliches einnehme, ist es im Verhältnis zu den Pillen, die ich auch einnehme, ist es praktisch wie ein Fliegendreck. Nüsse oder so, weil die alle ganz schnell so kleine Pilzarten haben, also frische Dinge. Jeder Salat hat wahrscheinlich so und so viele Bakterien. Und wenn ich mal ganz aus der Behandlung raus wäre, dann kann man den Körper vielleicht auch wieder ganz reinigen. Aber im Moment ist er aus Sicherheitsgründen auf Chemie eingestellt.
Will es denn niemand? Du bist da, Christa. Ich nahm dir den Geliebten. Schön bist du. Nimm es nur. Du wirst hochberühmt. Singen wirst du wie Emilia Marti. Nimm's, Mädchen. Nimm's.
Deshalb finde ich das so idiotisch mit diesem ewigen Leben. Gut, wenn alles ganz frisch in einem bleibt, wenn das möglich ist. Also das kann ich mir wirklich vorstellen. Aber wenn das alles so bliebe, wie das war, wenn man 30 war, vielleicht würde man das anders empfinden. Aber so ist es natürlich wirklich eine Lustlosigkeit, die irgendwann mal einsetzt. Ich kann es einfach nicht glauben, die Menschen, die immer sagen, auch mit 70 noch, man muss in die Zukunft gehen. Ja, warum soll ich in die Zukunft gucken? Was soll die Zukunft mir denn so Tolles bringen? Außer, dass man die Enkel wachsen sieht und die Kinder noch eine Weile hat. Ja, was soll die denn noch Tolles bringen? Dass ich mich jetzt noch mal irrsinnig verliebe oder was weiß ich, was ist ein Käse? Also.
Die Ewigkeit könnte schrecklich sein, wenn sich herausstellt, dass Menschen nicht nur eine Ecke im Raum brauchen, in die sie sich zuweilen zurückziehen können, sondern auch eine Falte in der Zeit, die ihnen ein Gefühl von Vertrautheit und Geborgenheit vermittelt. Naturgemäß offeriert die Zeitspanne eines Menschen zwischen Geburt und Tod dieses Gefühl.
Wilhelm Schmid, Philosoph.
Das ist wirklich Verdrängung. Heute nun ganz extrem, weil diese Menschen werden ja alle künstlich am Leben gehalten und werden immer älter und eigentlich wissen sie gar nicht warum. Sie kommen ja schon mit einem Regentag nicht klar. Wie sollen sie dann mit dem ewigen Leben klarkommen? Was machen die? Was fangen die dann damit an? Ich meine, wenn sie dann keinen Beruf finden, jetzt schon sehr viele ohne Beruf, aber selbst wenn wir nun alle Berufe hätten, dann müssen sie dann aufhören mit 55, damit die Nächsten dann rankommen können, damit das nicht alles so überaltert. Dann gehen sie joggen oder dann gehen sie kegeln oder was weiß ich. Und das will man dann 50, 60 Jahre lang machen oder was? Es sind immer Wiederholungen. Es kommt nichts Neues. Es kann ein großer Erfolg kommen, es kann noch ein großer Erfolg und noch einer kommen. Es sind Wiederholungen. Das ist auch nichts, wofür ich nun leben muss.
Toren, ihr seid so glücklich, weil der Zufall euch günstig ist, rechtzeitig euch sterben lässt. Glaubt an die Menschheit. Größe und Tugend und liebt. Was wollt ihr denn noch mehr?
Es gibt so viele Kollegen, die auch immer darüber schimpfen, was sie da machen müssen und wie langweilig. Und ich empfand das immer als riesiges Privileg, sich mit schon wunderbarer Musik, egal welcher Stilrichtung, beschäftigen zu können. Sich mit meistens auch guter Literatur. Ich meine, es gibt auch ganz schwache Libretti, aber dann gibt es vielleicht wenigstens einen historischen Hintergrund, der wieder interessant ist. Auch den verschiedenen Sprachen, die Internationalität wieder der Musik, die ja in allen Sprachen komponiert wird, sich mit diesen Dingen beschäftigen zu können, mit Ungarisch oder Russisch und natürlich Französisch, Englisch sowieso, Italienisch, aber dass ich da eigentlich mich immer wieder neu motivieren kann und nicht satt bin.
Und nicht satt bin?
Im Gegenteil, es gibt dann so gute Opern, wo ich denke, ich entdecke ja erst nach so und so vielen Jahren die ganzen Geheimnisse in einer Rolle, die mir beim ersten Mal vielleicht noch verborgen geblieben sind, obwohl ich es vielleicht auch schon gut gelöst habe, durchaus auch schon Erfolg hatte. Da kommt vielleicht das Blut meines Bruders durch, der Historiker ist. Dann muss ich gerade wieder Tschechischunterricht nehmen.
Für die Sache Makropoulos. Ja, ich halte es nicht für einfach. Der Stoff ist nicht unkompliziert. Seine Vermittlung auf einer Opernbühne ein Wagnis.
Ich habe es Gott sei Dank jetzt nochmal mit einem meiner Lieblingsregisseure in ein paar Jahren vor. An einem nicht so großen Haus, aber weil es er macht, habe ich sofort gesagt, ja, der Nicolas Brieger. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut und sofort zugesagt, einfach weil mich dann die Sache wieder so interessiert. Die Sache Makropoulos. Kombiniert mit Aus einem Totenhaus. Und da es die beiden letzten Opern von Janáček sind, ist es eben ein sehr ambitioniertes Projekt von dem Theater.
Mit der Sprache auch. Der hat natürlich niemals erwartet, dass Ausländer diese Sprache überhaupt fähig sind zu lernen. Das hat es bis dahin ja auch mit 70 oder so 75 nicht gegeben. Das war auch damals ja auf Deutsch. Das hat kein Mensch erwartet, dass man das jemals auf Tschechisch lernen würde.
Und ich bin voller Hoffnung, dass ich durchhalte und die Sache gut ausgehen möge.
Václav Havel, der tschechische Dramatiker und Menschenrechtler, hat einmal gesagt, Hoffnung ist eben nicht Optimismus. Sie ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat. Ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht.
Ob es einen Sinn gibt in all dem? In der plötzlichen Krankheit zum Tode? In der Erfahrung der Lebensverlängerung? In dieser Vollbremsung auf dem Karrierehöhepunkt?
Meine Psychologen würden sagen, die Frage wäre nicht gut, weil sie eben keine Ursache hat. Das ist ein Reparaturfehler der DNA, die täglich aber in jedem von uns stattfindet. Und plötzlich ist die Reparatur an einer ganz entscheidenden Stelle misslungen und dann potenziert sich dieser Fehler. Passiert, glaube ich, immer wieder Fehler, aber oft an unentscheidenden Stellen. Ich würde auch nicht sagen, dass es für mich eine Last oder ein Makel oder irgendwas, im Gegenteil. Es gibt dann so Konzertveranstalter, die sagen, müssen wir eigentlich den Absatz über die Krankheit, muss der da auch rein? Der ist ja so negativ oder so. Und da würde ich sagen, die spinnen ja. Also das ist natürlich ein absoluter Bestandteil meines Lebens. Und den da zu verschweigen, um eine noch viel langweiligere Biografie, wie sie sonst auch bei den anderen Künstlern immer da steht, wer hat wann, wo, was gesungen, es geht ja nicht langweiliger. Bei diesen Lebensläufen hat jeder schon mal überall alles gesungen, weil die sind dann so geschönt, dass es immer super aussieht. Aber ich sehe es nicht als eine Sache, die hat sein müssen. Nein.
Die Sache Kränzle. Von der Unsterblichkeit in der Musik. Feature von Elke Pressler.
Das ewige Leben ist ja Gott sei Dank noch keine Option. Irgendwann wird es vielleicht eine, aber das wäre ja schlimm.
Es sprachen Stefan Schad, Thilo Werner, Marion Martinsen und die Autorin. Technische Realisation und Regie Elke Pressler. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion im Auftrag des Deutschlandfunks 2018.